wenn dich jemand die ganze Zeit anschreit, dann hörst du ihm irgendwann nicht mehr zu. Aber wenn irgendeiner plötzlich ganz leise spricht und dann wieder laut redet, dann so, okay, wow, was war jetzt nochmal? Dann hast du den Unterschied sozusagen und bist einfach mit der Aufmerksamkeit viel präsenter, wie wenn einer die ganze Zeit monoton durchredet und überhaupt gar keine Abwechslung in irgendwas reinbringt, dann denkst du dir irgendwann, das ist total langweilig. Weißt du, was ich meine? Das ist im Song auch so.
Hi Adrian, da sind wir wieder. Es ist soweit, es ist schon wieder ein Monat rum und Zeit für unseren Studio-Talk.
Hallihallo, Anna, schön, dass wir uns wieder unterhalten über so spannende Themen, die uns ja auch außerhalb der Aufnahmen brennend interessieren.
Yes. Und ich mag ein Thema aufgreifen, was wir letzte Woche so ein bisschen im Fokus hatten. Auch bei unseren Live-Calls und unseren Teilnehmerinnen haben wir uns ja Arrangements angeschaut. Und in dem Rahmen hast du ein spannendes Zitat mitgebracht. Magst du das wiedergeben zum Einstieg?
Wenn dann nur sinngemäß, ehrlich gesagt. Mhm. So nach dem Motto, keine Produktion der Welt rettet einen Song, wenn er nicht auch schon an einem einzelnen Instrument mit Vocals zum Beispiel funktioniert. Ne? Ja. Also Adele hat alle ihre Songs ihrem Produzenten damals einfach am Klavier vorgespielt und dazu gesungen. Und er hat dann in dem Interview gesagt, bei jedem einzelnen Song ist er innerlich einfach gestorben, weil es einfach so gut war. Und er hat sich gedacht, selbst wenn die Welt die Songs jetzt nur mit Klavier und Stimme hören würden, wären das alles einfach Welthits da draußen, die Leute rauf und runter hören. Also die Produktion kann in Anführungszeichen nichts mehr falsch machen, sozusagen, weil er einfach schon immer bei jedem Song rückwärts vom Stuhl gefallen ist, ohne dass noch irgendwas dazukommt. Und man hat natürlich jetzt nicht zwangsläufig immer die Skills einer Adele, sowohl vocal-technisch als auch Songwriting-Skills. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Nicht jeder kann Songs schreiben wie Paul McCartney. Ne, man würde gerne, wenn man sagt, ja, dein Song muss gut sein. Ja, ich würde ja gerne. gleichzeitig geht es eigentlich darum, das Bewusstsein zu schärfen, dass, na, also früher hat man gesagt, ein Mischpult ist keine Kläranlage. Heißt, da kommt auch nur das raus, was dann im besten Fall irgendwie gut reinkommt. Und so ist es eigentlich im Prinzip schon fast vor dem Mischpult dann noch, wenn das Mischpult jetzt eben unsere Software wie GarageBand ist. Heißt, was kommt denn da rein? Sowohl die Performance-Qualität als auch eben die Song-Qualität. Also wie gut ist der Song eigentlich? Und deswegen gilt es, oder lohnt es sich auf jeden Fall immer sehr, einfach mal zu überprüfen, weiß ich denn eigentlich auch genug über Songwriting, über Arrangement? Was bedeutet denn Arrangement eigentlich? Ist Arrangement gleich produzieren, Produktion, oder ist Arrangement was anderes? Und das haben wir uns in dem Live-Call eben angeguckt und ich glaube, wir waren beide, ja, man kann ja ein Thema noch so oft beackern. Ich habe das Gefühl, man lernt trotzdem immer wieder Neues dazu. Je nachdem, wie weit man auch mit seiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung ist, nimmt man Dinge anders wahr. Und ich habe das Gefühl, wir beide haben auch wieder was gelernt. Obwohl wir es ja quasi der Gruppe eigentlich gezeigt haben, gehen wir dann auch wieder raus und sagen, ach krass, ja guck mal, so habe ich das auch noch nie gesehen, was ich da für einen Aha-Moment hatte. Und ja, lass uns da heute vielleicht mal ein bisschen reinsteigen und Lust drauf machen, sich auch ein bisschen mehr mit Arrangement zu beschäftigen. Und wir haben ja auch einen Buchtipp dann auch noch.
Yes. Yes. Also das war ein ganz, ich mag gerne kurz ein bisschen hinter die Kulissen unsere HörerInnen nehmen. Wir hatten wirklich einen ganz tollen Call und der war deswegen auch für uns mit ganz vielen Aha-Effekten, weil wir das so Workshop-mäßig gemacht haben. Wir haben die TeilnehmerInnen gebeten, nehmt einfach mal einen Song, den ihr im Moment total feiert und total gerne hört und achtet mal ganz bewusst, also nehmt euch jetzt mal Zeit und achtet ganz bewusst aufs Arrangement. Und danach sind wir diese Songs gemeinsam durchgegangen und da drauf zu achten und eben mit diesem Hintergrundwissen, ne, man hat bei, das war das Spannende, dass das alle Songs geeint hat. Man hätte sich alle Songs, also den einen eher mit Piano vorstellen können, dass der da schon richtig gut funktioniert, oder der andere mit Gitarre richtig gut funktioniert. Ich konnte es mir richtig visuell vorstellen, wie dieser Song entstanden ist, erstmal in, wie er gedacht war und wie viel mächtiger und größer er durch die Musik, also durch das Arrangement wurde, durch die Produktion. Und das mal aus der Perspektive zu betrachten, von was Fertigen zu schauen, was ist denn alles möglich und was eint diese Songs, was haben die gemeinsam, obwohl sie eben total unterschiedlich sind, und gibt es da gewisse Muster, die man erkennen kann, die eben funktionieren. Und die Teilnehmerinnen, die zu uns kommen, also wir haben wirklich ganz talentierte Musikerinnen, die zum Teil auch schon Alben veröffentlicht haben, die sie aufgenommen haben auf Bühnen einfach, weil das eben funktioniert. Das sind Songs, die sind fertig, die funktionieren mit einer Gitarre, mit Piano. Und es ist eben spannend, sich mal anzuschauen, ja, was mache ich denn damit? Ne? Viele denken, ich will das ja eigentlich nur aufnehmen. Aber wie viel mehr ist eben durch Musikproduktion noch möglich? Was kann eben das Arrangement, die Gedanken, die man sich dazu macht, was machen die mit dem Song? Jedes einzelne Detail, was wir uns da angehört haben, war mega, mega spannend.
Ja. Was ich so spannend fand, ist, dass wir erstmal eben gar nicht so richtig ins Detail gegangen sind. So, ja, jetzt hört doch mal auf das Arrangement und jetzt hört mal auf die einzelnen Instrumente, sondern wir haben erstmal angefangen, und das ist auch die Grundlage von dem Buch, das wir dann noch empfehlen am Ende, eine Energiekurve zu zeichnen. Heißt, was für eine Energiewahrnehmung habe ich denn in welchem Teil des Songs? Und dann erst im zweiten Schritt sich zu überlegen, okay, wodurch haben sich denn diese Energieunterschiede überhaupt ergeben? Wie hat die Produktion das rausgearbeitet und rausgezeichnet? Und selbst wenn die KünstlerInnen jetzt, die wir da gehört haben von unseren Teilnehmerinnen, wenn die Songs, wie du sagst, nur mit einem Instrument und mit Vocals performt hätten, dann hätte man wahrscheinlich ungefähr eine ähnliche Energielinie trotzdem zeichnen können, weil der Song an sich und wie es performt ist, einfach das auch schon vorgibt. Und da sind wir bei einem sehr, sehr spannenden Punkt. Ich persönlich kriege auch ganz oft eben auch so mit, was soll ich denn da alles reinspielen? Ich habe so viele Möglichkeiten. Ne? Wie produziere ich denn meinen Song? Und was für Instrumente eignet sich denn überhaupt, da noch in diesen Song reinzuspielen und an welcher Stelle vor allem? Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist das eigentlich die falsche Frage, die man sich stellt. Nicht so, was kann ich jetzt wo alles noch reinspielen, sondern an welcher Stelle möchte ich denn mehr oder weniger Energie haben, sodass es am Ende einen schönen Spannungsverlauf hat. Na, im Prinzip ist jeder Song eine Reise. Eigentlich im Prinzip ist jeder Song ein Kurzfilm. Ne? Man hat quasi ein Intro, wo man kurz mal was vorstellt. Dann kommt eine Story. Dann kommt irgendwann so das erste Highlight, wie zum Beispiel ein Chorus. Dann kommt die Fortsetzung der Story. Ne? Also das ist wirklich so dramaturgisch eigentlich wie ein Film, dem man eigentlich folgen kann. Und die Frage, die sich ja eigentlich noch viel besser eignet, ist, wie kann ich diese Story des Songs noch bestmöglich unterstützen? Oder wie kann ich diese Energieverläufe rauf, runter, wie geht's rauf und runter? Geht's smooth in den nächsten Part oder geht's abrupt in den nächsten Part? Das haben wir uns auch angeguckt, welche 7 Transition-Möglichkeiten es gibt, um da eine sogenannte Tension zu erzeugen, bedeutet so eine Spannung. Okay, was passiert denn jetzt? Wie so eine Tonmalerei, dass man einfach das Gefühl hat, so, wow, das erzählt einfach eine Geschichte. Die Produktion erzählt eine Geschichte. Und ich kann mit der Produktion in der Regel keine Geschichte erzählen, die vorher noch nicht da war. Also ich kann mit der Produktion nur eine Geschichte unterstützen. Wie jetzt in einem Film zum Beispiel mit Special Effects und da noch irgendwie eine Kamerafahrt, kann ich das nochmal rausarbeiten, was eigentlich erzählt werden will. Und wenn ich das aber gar nicht weiß, dann kann ich das geilste Kamera-Equipment haben, die geilsten Schauspieler, wenn ich gar nicht weiß, was will ich denn in der Szene jetzt eigentlich sagen am Ende oder was will ich denn, dass bei den ZuseherInnen einfach ankommt. Wenn ich diese Intention nicht weiß, dann kann ich noch so viel geile Technik haben und noch so viel wissen, weil ich weiß ja dann gar nicht, wo ich hin möchte. Und so ist es bei dem Song auch. Möchte ich, dass mein Chorus, dass das energetisch immer das Höchste ist, was der Song bietet? Oder möchte ich vielleicht eine Überraschung in dem Song einbauen, sodass der Chorus eigentlich ganz nach unten geht und plötzlich total klein wird, aber trotzdem der Chorus ist, weil alleine die Melodieführung sich immer wieder wiederholt und ich weiß, ach, das ist quasi der Chorus, aber der geht ganz klein nach unten. Vielleicht passt es thematisch ganz gut.
Eben, ich habe ein Beispiel.
Zu dem Inhalt des Chorus zum Beispiel, dass der klein wird.
Ich habe ein Beispiel, da habe ich gerade selber Gänsehaut gekriegt, von Adele. Nevermind, I'll find someone like you. Someone like you heißt der Song. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber ich wähle den Song, weil viele ihn kennen, ob sie wollen oder nicht. Ob sie es mögen oder nicht, man kennt diesen Song.
Ich weiß gar nicht, wie man das nicht mögen kann, ehrlich gesagt.
Ich auch nicht. Also deswegen habe ich Gänsehaut gekriegt. Und ich habe das so gefühlt, weil sie dann ziemlich am Ende des Songs singt sie nochmal den Chorus, dieses Nevermind, I'll find someone like you. Aber sie weint dabei fast. Also so ganz zart. Und dann haut sie nochmal richtig raus, weil da auch so eine Wut dahinter ist, so eine verzweifelte Wut. Und das zum Beispiel ist, das ist genau das, was wir meinen. Ne? Das unterstreicht eben diese Gefühle, die sie ja transportiert. Es ist wichtig, singt sie ganz zart und weint fast und zerbricht fast und ist ganz zerbrechlich und energetisch ist der Song ja voll runtergegangen, weil da diese Trauer ist und so. Und dann kommt nochmal ganz zum Schluss, haut sie nochmal raus, nevermind, voll wütend, so pff. Ja? Das ist jetzt so zum Beispiel, was mir gerade eingefallen ist, wie man das unterstreichen kann, was ja alles stattfindet. In dem Song, den sie da singt, gibt es ja all diese Emotionen. Eigentlich ist sie traurig und sie ist wütend und hoffnungsvoll und auch so nach dem Motto, oh, ich zeig's dir jetzt, ich will dich ja sowieso gar nicht mehr. So. Und das hat sie eben zum Beispiel geschafft, indem sie Energie rausgenommen hat nochmal. Um zu zeigen, ach Mann, eigentlich bin ich total traurig, aber egal.
Das hat mal ein Freund von mir gesagt, dass ein Song auch immer eben diese Wechselwirkung haben muss zwischen, ich sag mal, Entspannung und Spannung. So, ne? Also dieses Strophe-Chorus. So dieses Yin und Yang. Weil er hat gesagt, wenn dich jemand die ganze Zeit anschreit, dann hörst du ihm irgendwann nicht mehr zu. Aber wenn irgendeiner plötzlich ganz leise spricht, und dann wieder laut redet, dann so, okay, wow, was war jetzt nochmal? Dann hast du den Unterschied sozusagen und bist einfach mit der Aufmerksamkeit viel präsenter, wie wenn einer die ganze Zeit monoton durchredet und überhaupt gar keine Abwechslung in irgendwas reinbringt, dann denkst du dir irgendwann, das ist total langweilig. Weißt du, was ich meine? Das ist im Song auch so. Ob die Energiekurve rauf und runter geht, ob du jemanden mit auf so eine Rollercoaster-Fahrt nimmst. Und zum Beispiel, wenn man sagt, okay, der letzte Chorus oder den letzten Doppelchorus, wie jetzt bei Someone Like You, ist quasi das, wo der ganze Song hin will. Der will einfach dann die ganze Energie von ihr haben. Und der wirkt nochmal stärker, wenn sie vorher nochmal in so ein Tal runtergeht, in so einen Breakdown zum Beispiel, und dann nochmal eine Energiekurve nach unten zeichnet und sagt, okay, jetzt zeige ich nochmal eine andere Emotion in Form vielleicht von Traurigkeit. Und jetzt entlädt sich das Ganze in vielleicht etwas eher Wütendes oder sowas, ne? Dass man einfach die Emotionskurve auch nochmal zeichnet. Und jede Emotion hat ja auch eine andere Energie. Ne? Ob ich jetzt traurig bin, ob ich freudig bin, ob ich wütend bin, das hat ja alles eine andere Energie. Und das kann ich alles in Songs auch wiedergeben und zeichnen einfach. Und das finde ich das Spannende am Arrangement. Das macht ein gutes Arrangement aus. Und in der Session haben wir lustigerweise auch in allen Songs festgestellt, und das ist jetzt wirklich ein Golden Nugget, das kann man sich wirklich einfach dick und fett, wenn man Songs schreibt, einfach mitnehmen. Kein einziger dieser Songs, die wir uns angehört haben, ist vom Energielevel in der zweiten Strophe wieder runtergefallen auf das Energielevel der ersten Strophe. Heißt, die zweite Strophe hat immer eine gewisse mehr Energie gehabt als die erste Strophe. Es war nicht Copy-Paste, ach, jetzt kommt wieder die Strophe, als kopiere ich einfach das, was in der ersten Strophe war, nach vorne und dann mache ich jetzt die zweite Strophe drauf. Sondern alle haben sich was einfallen lassen in dieser zweiten Strophe. Wie mache ich die jetzt noch spannender, dass der Drop von erster Strophe, dann Chorus und dann kommt ein Drop nach unten, aber das nicht so weit, wie jetzt quasi wieder zurückfallen auf das Niveau der ersten Strophe. Da kam dann da mal eine Geige dazu, dann kam vielleicht mal eine zweite Stimme dazu, dann hat das Schlagzeug vielleicht ein bisschen mehr gemacht und so. Na, es war immer irgendwas, was das spannend gemacht hat, was so eben eine Reise gemacht hat. Ach, das kenne ich noch nicht. Vielleicht wurde ein neues Element eingeführt in der zweiten Strophe. Und ich habe es auch in der Live-Session gesagt. Ich war schon in so vielen Writing-Sessions dabei, wo wirklich auch Hits dabei rauskamen. Und alle haben gesagt, die schon länger in dem Business sind, Songs zu schreiben, die man wirklich auch kennt. Die haben gesagt, eigentlich ist doch das Komplizierteste, wie komme ich aus dem ersten Chorus spannend in die zweite Strophe? Also es ist, lustigerweise ist das so das Nadelöhr, durch das alle Songwriter und ProduzentInnen eigentlich durch müssen. So, wie mache ich das jetzt spannend? Das ist dann nicht so, ja klar, jetzt kommt wieder die zweite Strophe. Und da waren so viele tolle Sachen dabei. Eine Teilnehmerin hat einen Song vorgespielt, da fand ich es total geil. Das fand ich auch für mich total inspirierend. Das war so, da kam dann in der zweiten Strophe, kam eine Geige dazu, die quasi wie so ein Duett gespielt hat zu der Vocal-Linie. Und dann ist was Spannendes passiert. Dann hat der Songwriter, in dem Fall, hat quasi die zweite Strophe geteilt. Und zwar der erste Teil war, durch das, dass die Geige dazu kam, schon anders als der erste Teil oder die erste Strophe, aber die Vocal-Melodie war gleich und der Text war natürlich anders, ne? Aber man hat das Gefühl, ah, jetzt kommt wieder die Strophe, das kenne ich ja von der ersten Strophe. Und was hat er gemacht? Na, wir haben eine 1-2-3-Regel auch in dem Buch. Erstens einführen, also introduce, zweitens repeat und drittens change. Und da hat er alles perfekt gemacht. Weil du kannst nichts ändern, was du nicht wiederholt hast, weil dann weißt du ja nicht, dass das quasi eine Wiederholung ist, dass das in den Song einfach reingehört, weil sonst denkst du dir, wenn es nicht wiederholt wird, das ist ein neuer Part. Also ist es wichtig, dass du zumindest mal den ersten Teil der zweiten Strophe ähnlich machst wie Strophe 1, dass du weißt, ah, das kenne ich ja schon aus Strophe 1. Und was er dann gemacht hat, er hat nur den ersten Teil wiederholt, eben dieses Repeat. Cool, okay, jetzt weiß ich, das ist die zweite Strophe. Und dann ist das Instrumental gleich geblieben. Es hat sich nichts verändert. Schlagzeug, Bass, Gitarre, alle haben das gleiche gespielt wie in der ersten Strophe. Nur die Vocal-Linie hat sich komplett verändert, wie ob es ein neuer Part wäre eigentlich. Aber man hat trotzdem das Gefühl gehabt, das ist die zweite Strophe, weil er ja damit angefangen hat. Und er hat einfach quasi Strophe 2a und 2b gemacht. Und hat dann in der 2b was komplett anderes gemacht. Doppelt so schnelle Lyrics, Vocal-Melodie anders und dann kam wieder der Chorus und man hat sich gedacht, boah, das ist ja voll spannend, richtig geil einfach. Das ist nicht so Copy-Paste. Ja, jetzt kommt die erste Strophe wieder als zweite Strophe, nur es ist halt eine Geige dabei, sondern nein, er hat einfach das kreativ gesagt, okay, ich wiederhole das, dass man es checkt und dann hat er eine 2b-Strophe gemacht. Und das ist zum Beispiel ein spannendes Arrangement. Das ist was, was einen dabei hält. So, ah, okay, wow, das ist jetzt neu, geil, höre ich weiter zu. Ne? So wie so ein Buch, wo es irgendwie plötzlich, wo es eine spannende Wendung gibt, wo man sich denkt, ah, okay, das habe ich jetzt nicht kommen sehen, cool, mal lese ich mal weiter, das ist jetzt spannend.
Ja. Oder so ein Cliffhanger bei so Serien. Ja.
Genau.
Und da schließt sich wieder der Kreis. Da sind wir nämlich wieder ganz am Anfang, wo du gesagt hast, ein guter Song lebt nicht von dem Arrangement und der Produktion, was ich dann da alles hinzufüge, sondern ein guter Song erzählt in sich schon eine Geschichte, sodass er funktionieren muss mit einem Instrument und eben den Gesang. Und das habe ich, werde ich für mich nutzen. Ich schreibe gerade immer noch an Blue Moon und muss ehrlich sagen, bei meiner zweiten Strophe habe ich so relativ lieblos im Grunde, wie es halt oft so ist, so ja, ziehe ich halt nochmal irgendwas. Und das werde ich jetzt nochmal genauer hinschauen und schauen, ob ich vielleicht auch da was verändern kann. Weil, wenn ich ehrlich bin, das macht den Song. Also eigentlich ist die zweite Strophe fast überflüssig im Moment, wie sie ist.
Mhm.
Und das wäre ja schade drum. Und das heißt, mit dem Wissen im Hinterkopf wird sich auch auf mein Songwriting, auf den Grundsong, wie ich sie ab jetzt machen werde, auswirken. Also ich fand es eine mega spannende Session.
Ja, und das hat wieder gezeigt, wie wichtig es ist, einfach andere Musik zu hören, die einem gefällt. Und dann auch mal wirklich so die Ratio einzusetzen, um dann einfach mal zu analysieren, warum gefällt mir denn der Song eigentlich so gut? Lass mich da mal kurz reintauchen. Warum? Was, also diese Energiekurve, die ich da gezeichnet habe, was haben die für Elemente verwendet, um eben diese Energiekurve noch zu verstärken, was der Song an sich eh schon macht? Und das fand ich so spannend, dass es ganz oft so ganz subtile Dinge sind.
Total. Also die hat man auch erst durch das bewusste Hinhören. Da ging auf einmal wie eine Welt auf, weil ich gemerkt habe, oh ja, oh, da war ganz kurz eine Harfe, die kam später nochmal wieder. Also das hätte ich sonst vorher gar nicht so wahrgenommen. Und was ich auch spannend fand, ich kannte keinen dieser Songs. Ich kannte keinen der Artists, die diese Songs, also die unsere Teilnehmerinnen ausgesucht haben, mitgebracht haben. Und trotz allem hatten wirklich alle, also waren so gut. Ich habe das richtig gespürt, ich fand die mega, ja, obwohl ich sie niemals, ist auch gar nicht meine Musikrichtung gewesen, aber ein guter Song ist ein guter Song, der ist genrelos, weil sie waren richtig, richtig gut, ich fand das so spannend und wir haben ja auch nichts vorgegeben, wir haben ja nicht gesagt, such dir von den Songs, die du magst, einen aus, der ein besonders gutes Arrangement hat, sondern wir haben nur gesagt, ein Song, den du feierst. Genau. Und das ist nämlich das, wahrscheinlich feiern sie diese Songs, weil sie so gut funktionieren.
Genau. Und darum ganz schätze. Genau. Weil einfach das mit so viel Smartness auch geschrieben wurde. Und die Produktion unterstützt diese Smartness. Und das ist ja genau das, dass man sich eben, und wenn man sich jetzt aus dieser Podcast-Folge eine Sache mitnimmt, dann ist es wirklich meiner Meinung nach, stell dir eine andere Frage, wie, was kann ich denn noch alles einspielen? Was braucht mein Song noch, ist die viel bessere Frage, um eine gewisse Story zu erzählen. Weil dann, finde ich, sucht man auch nach anderen Dingen. Wie, ja klar, eine Orgel würde auch noch geil reinpassen. Ja, vielleicht noch ein Streicher. Ja, okay, klar, das machen ja andere auch so in ihren Songs. Das würde vielleicht ganz gut reinpassen. Aber die Frage ist, was bewirke ich denn jetzt, dass hier eine Geige kommt? Was möchte ich denn? Macht denn der Text vielleicht was oder macht die Energiekurve da was nach oben, wo ich sagen kann, ja geil, da würde jetzt so eine leichte Streicherquartett-Geschichte in die zweite Strophe geil reinpassen, um eben vielleicht den Lift zur ersten Strophe zu schaffen. Ne? Also immer die Frage der Energie sich zu stellen, rauf und runter. Was kann ich denn vielleicht, wenn ich nach unten gehe, was kann ich denn weglassen in dem Part, weil den möchte ich energetisch weiter unten haben, sodass die Vocals vielleicht besser durchkommen. Also ja.
Und wenn ich dir jetzt noch sage, also du als Zuhörerin, dass unsere Teilnehmerinnen, also die können mindestens ein Instrument spielen und haben meistens so diese typische Schublade mit ihren Songs, so kommen sie zu uns und wollen eigentlich in erster Linie erstmal nur das irgendwie recorden können, jenseits von einem Recording-Studio, wollen das irgendwie zu Hause können. Das ist immer so dieses, ich nenne es mal Minimalziel, was sie haben. Und wenn ich dir jetzt aber noch sage, du, die du da zuhörst, wie viel größer du denken darfst, weil, wenn ich dir jetzt auch sage, dass du diese Geige einspielen kannst, ohne Geige spielen können zu müssen, sondern dass das eben auch alles möglich ist mit zum Beispiel einem Keyboard oder eben ja einem E-Piano, dass du diese Instrumente, das kannst du alles selber. Du kannst diesen Song so groß machen. Und stell dir das einfach mal vor, was das mit deinen Songs alles noch machen kann, jenseits von dem, was sie ja schon können. Wie gesagt, sie in sich sind schon perfekt und erzählen schon eine Geschichte, aber was man eben dann noch mit einem guten Arrangement und mit, wenn du Musikproduktion selber kannst, machen kannst, sind dann eben solche Songs, die wiederum unsere Teilnehmerinnen in Zukunft auswählen würden, wenn wir sagen, bring mal einen Song mit, den du gerade feierst.
Voll. Ja. Und was ich auch noch spannend finde, vielleicht als letzten Tipp, ich habe das ehrlich gesagt auch jahrelang sogar geglaubt, dass ich dann immer Spezialisten brauche. Also, ja, brauche ich jemanden, der super in Streicher-Arrangements ist. Dann brauche ich jemanden, der Bläsersätze schreiben kann. Dann brauche ich jemanden, der hier und da das alles sehr, sehr gut kann. Ich kann das Ganze dann gut verwalten, aber ich brauche dann immer Spezialisten. Bis dann mein damaliger Mentor und Produzentenkollege gesagt hat, aber um was geht's denn eigentlich? Wenn du jetzt sagst, du möchtest da ein Streicherquartett haben oder du möchtest da eine Bläserlinie haben, um was geht's denn dann da eigentlich wirklich? Es geht doch dann um Melodien. Und Melodien hast du doch auch tausende im Kopf. Also, was machst du? Summ sie doch einfach mal ein. Und dann spiel das vielleicht mal mit einem Instrument nach, diese Geige. Du brauchst nicht immer irgendwelche Menschen, die jetzt irgendwelche Sachen gut können in ihrem Fachgebiet, sondern du hast doch auch Melodien in dir. Und dann mach wirklich einfach mal, ich habe das ja auch, glaube ich, im Kurs sogar mal gesagt, wenn du dann Bläser hörst, dann mach einfach mal. Okay, cool. Mikrofon her. Ja, das funktioniert gut. Dann kann man sich das sofort vorstellen, wenn das jetzt ein Bläser spielen würde, ist das cool oder nicht? Man hat ja auch diese Hörgewohnheit schon in sich und man kann mit den Vocals, mit dem Mund so viel schon an Tönen erzeugen und das macht übrigens auch Timbaland, macht das immer. Der hat immer ein Mikrofon, einer der erfolgreichsten Produzenten der Welt, der hat immer ein Mikrofon da und dann sagt, ja, let's record this und dann macht er einfach einfach mit dem Mund irgendwas, Bass einspielen und dann hinterher ersetzt er das erst mit Instrumenten, wo er sagt, ja, das würde ganz gut passen, aber erstmal kommen die Melodien aus ihm raus, er recordet sie einfach übers Mikrofon und ersetzt sie dann zum Beispiel mit Softwareinstrumenten in seiner DAW. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend, weil wir ganz oft glauben, ja, wir sind so unkreativ, aber wir summen doch auch den ganzen Tag eigentlich Melodien vor uns hin oder in unserem Kopf haben wir Melodien und das ist viel unkomplizierter, als wir denken. Und das war für mich auch so ein Aha-Erlebnis. So, ach ja, klar. Und klar, ich brauche jetzt keinen Posaunist neben mir, um das mal kurz wenigstens eine Idee zu haben. Oder ich brauche jetzt keine Cellistin, sondern ich kann auch einfach so einsummen im Prinzip, was ich halt gerade so höre. Und dann merke ich schon, ach, stellst mir die Haare auf, finde, ah, das ist eine schöne Melodie, das passt sehr gut zum Rest des Songs oder halt auch nicht. Und das macht dann keinen Unterschied, ob das Cello spielt oder ob ich das summe, ob die Melodie gut passt. Am Ende geht es immer um Melodien. Ne? Melody is King, hat auch schon Max Martin gesagt, der quasi für alle Welt jetzt im Prinzip gefühlt verantwortlich ist. Der hat gesagt, Melody is King. Er würde niemals zum Beispiel einen Text ändern, um eine Melodie oder wo er eine Melodie kürzen müsste. Wo er eine Melodie verändern würde, müsste, um dass der Text drauf passt, würde er niemals den Text ändern. Die Melodie ändern, sondern immer den Text ändern zum Beispiel, weil Melody is King.
Und wir wollen hier nicht den Wert von Cellinisten und Posaunisten absprechen, sondern wenn dich das abhält, deine Musik aufzunehmen, zu produzieren und zu veröffentlichen, dann das meinen wir gerade. Ja, wenn du irgendwann ganz erfolgreich bist und dir das leisten kannst, dir deine Cellinisten und Posaunisten hinzustellen, super gerne. Also das sei noch mit erwähnt. Magst du zum Schluss das Buch noch erwähnen, worauf wir uns hier die ganze Zeit bezogen haben?
Ja, ich glaube, du kannst den Titel sogar besser als ich.
The Addictive Formula, genau. Gibt's auch als ganz tolles Hörbuch. Ich höre nämlich lieber Hörbücher, kann mich da irgendwie besser konzentrieren. Mhm. Und in dem Hörbuch ist der Vorteil, dass er dann immer gleich noch musikalische Beispiele direkt bringt. Mhm. Also es hilft mir sehr, dann kann ich mir das ganz gut vorstellen. The Addiction Formula von Friedemann Findeisen. Oder ich
glaube, es ist ein
nicht,
deutscher Gitarrist sogar, glaube ich, ehrlich gesagt. Das Buch ist auf Englisch, aber es ist ein deutscher Studio-Gitarrist, glaube ich.
Nee, er erzählt, dass er in Deutschland auch war. Er hat in Deutschland auch studiert.
Ah, sowas.
Er erzählt dann von einem deutschen Kumpel, der irgendwie, oder ein Lehrer, ein deutscher Lehrer, der zu ihm gesagt hat, you have to be gefährlich.
Friedemann Findeisen klingt jetzt nicht so wahnsinnig US-amerikanisch. Also deswegen dachte ich, vielleicht ist er auch irgendwie...
Es klingt super. Ja, das klingt auf jeden Fall. Friedemann Findeisen. Friedemann Findeisen.
Mhm. Ja, verlinken wir. Super Buch. Mega, kann ich nur empfehlen. Und auch gut. Danke für den Tipp bezüglich des Hörbuchs. Das werde ich mir auf jeden Fall auch mal reinziehen. Vor allem, weil dann die ganzen Hörbeispiele, und da geht es ja um hunderte Hörbeispiele, wie einfach Songs das umgesetzt haben, diese Formel, dass das gleich mit drin ist. Da musst du die alle selbst zusammensuchen, das ist ja voll gut.
Ja, hat mir sehr anschaulich das gemacht.
Mhm.
Genau, und wenn wir dich vielleicht ein bisschen inspirieren konnten, dass du dich im Kopf so ein bisschen geweitet hast für den Gedanken, dass auch du deine Musik selber produzieren könntest, dann fühl dich herzlich eingeladen zu einem Studioplausch mit mir. Den Link findest du unten in der Beschreibung in den Shownotes. Dort kannst du dir ganz einfach einen Termin mit mir buchen, wo wir mal gemeinsam drüber reden, was so deine Ziele wären. Was würdest du gerne mit deiner Musik machen? Was kannst du vielleicht schon? Was möchtest du noch lernen? Und wie und ob wir dir helfen können?
Und vor allem vielleicht auch die Frage, was hält dich denn gerade noch davon ab? Was hält dich denn vielleicht gerade noch davon ab, überhaupt anzufangen? Vielleicht denkst du, es ist viel zu teuer. Vielleicht denkst du, da brauche ich ja wieder dann einen externen Produzenten, um meine Musik selbst aufzunehmen. Wir können dir sagen, es gibt mittlerweile, Gott sei Dank, in den jetzigen Zeiten die Möglichkeit, sich Equipment anzuschaffen, das weniger kostet als ein Tag in einem professionellen Studio. Und du hast quasi sozusagen dann die Flatrate für professionelle Aufnahmen zu Hause. Und wir haben so einen geilen Satz letztens gehört, den droppe ich jetzt einfach das erste Mal. Musikproduktion professionell zu Hause ist nicht die Zukunft, sondern es ist die Gegenwart. Und das ist so ein schöner Satz, weil wir müssen gar nicht drauf warten, weil es ist jetzt schon so. Auch ganz, ganz große Artists nehmen ihren Stuff aus vielen Gründen zu Hause auf. Weil einfach kein Zeitdruck, weil einfach Wohlfühlambiente, weil einfach ich kann mich dann ans Mikrofon setzen, wenn ich mich gut fühle, wenn meine Stimme ausgeruht ist und nicht, wenn in meinem Kalender steht, jetzt ist gerade der Termin und jetzt muss ich da hinfahren und performen. Es hat so, so viele Vorteile und die Qualität ist nicht mehr quasi der Unterschied von Mikrofonen und von Software. Das ist nicht mehr der Unterschied. Und das Schöne ist, wir haben das einfach zusammengetragen in einem Equipment Guide, in einer Roadmap. Diese vier Dinge für jedes Budget, auch für wirklich den kleinen Geldbeutel. Und das kannst du dir einfach runterladen. Auch den Link findest du in den Shownotes. Ich glaube, es ist tonstudioforfrauen.de/equipment-roadmap. Kannst du einfach mal drauf gucken und dir das Ding einfach für 0 Euro runterladen.
Yes. Sehr schön. Das war eine coole Folge. Ich fand es nochmal spannend, darüber zu reden, und ich fand es vor allen Dingen gut, unsere HörerInnen mal mit hinter die Kulissen zu nehmen, weil das war wirklich auch für uns mega aufschlussreich, obwohl wir eigentlich unterrichten wollten, haben wir selber durch die Songs, die ausgewählt wurden, voll viel gelernt.
If you wanna reach it, teach it.
Yes. 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 Also, lieben Dank.
Danke
dir. Wir sehen uns in einem Monat wieder hier zu einem nächsten Studio-Talk. Wobei, nächstes Jahr. Das ist der letzte Studio-Talk dieses Jahr.
Wow. Ja, 2025 wird sehr, sehr spannend. Das wird ein Schicksalsjahr, heißt so schön. Und das kann jetzt jeder für sich interpretieren. Ich finde das persönlich sehr, sehr positiv.
Ja, und wir werden das neue Jahr gleich einläuten mit einem neuen Studio-Talk. Da freue ich mich auch schon drauf. Sehr schön. Danke dir.
Cool, danke dir.
Bis dann.
Guten Rutsch.
Der war jetzt.